Habt ihr jetzt ein bisschen gute Laune bekommen? Wir haben gut lachen. Ich denke mal, wer die Überschrift eben gehört hat, das Thema des Gottesdienstes, der hat sich möglicherweise gewundert, vielleicht auch gedacht, na, da wollte jetzt aber jemand ein Zeichen setzen. Ja, tatsächlich. Ich sehne mich dieser Tage, und du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, Sören, nach Lachen, nach Lockerheit, nach Ausgelassenheit und Freude, und ich will mich einfach nicht unterkriegen lassen. Da war so eine Stimme neben mir am Schreibtisch, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt manchmal, so dass man so Stimmen hört, so in seinem inneren Team, und die Stimme sagte zu mir, versuch doch mal eine Predigt ganz ohne Corona. Ist mir schon wieder nicht gelungen, aber ab jetzt. Nur damit ihr das Stichwort nicht gleich vermisst. Ich wollte etwas Heiteres und mal was anderes, und ich habe mich entschieden, auszubrechen aus den Vorschlägen der Perikopenordnung, und ich bin auf eine andere Geburtsgeschichte gestoßen, passt sehr gut in den Advent aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament. Und da werden wir durchaus Parallelen entdecken zu einer anderen Geburt, über die wir dann noch näher nachdenken, auch in diesem Advent und Weihnachten. Die Ankündigung einer Geburt, über die wir nicht so oft nachdenken im Advent, ist aber schade. Die hat uns nämlich durchaus was zu sagen. Ich lese uns aus dem ersten Buch Mose, dem 18. Kapitel. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er zu ihnen vom Zelteingang entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte, »Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will einen Bissen Brot holen und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen, denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen.« Sie erwiderten, »Tu, wie du gesagt hast.« Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sarah und rief, »Schnell, drei Maß feines Mehl, rühr es an und backe Brotfladen.« Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Jungknecht, der es schnell zubereitete. Und dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er bediente sie unter dem Baum, während sie aßen. Sie fragten ihn, »Wo ist deine Frau Sarah?« »Dort im Zelt«, sagte er. Da sprach der Herr, »In einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben.« Sarah hörte am Zelteingang hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt, sie waren in die Jahre gekommen. Sarah erging es längst nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte, »Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, soll ich noch an Liebeslust denken. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt.« Da sprach der Herr zu Abraham, »Warum lacht Sarah und sagt, soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt bin? Ist beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben.« Sarah leugnete, »Ich habe nicht gelacht.« Sie hatte nämlich Angst. Er aber sagte, »Doch, du hast gelacht.« Soweit unser Abschnitt. Ich muss tatsächlich ein wenig lachen bei der Vorbereitung und wenn ich diese Geschichte höre, weil ich an meine erste Predigt denke. Ich war 5, vielleicht auch 6, aber ich glaube 5. Es war kurz vor Weihnachten, ein Samstagabend. Und ich erinnere mich, dass mein Vater aus dem Arbeitszimmer kam. Und wir haben gesagt, Papa, spielst du was mit uns? Er sagt, nein, Kinder, es ist Advent, ich muss morgen predigen. Mein Vater war so Laienprediger, hat ab und zu mal den Pastor vertreten und sagte, nein, und ich bin noch nicht fertig mit der Vorbereitung. Morgen muss ich was sagen, was soll ich? Ich mache mir noch einen Kaffee und dann gehe ich wieder ins Arbeitszimmer. Und wir, Papa, Advent, Weihnachten, das ist doch ganz einfach. Wir machen eine Predigt für dich. Und mein Vater setzte sich dann dahin mit seinem Kaffee und sagte, okay, haltet mir eine Predigt. Und ich stand irgendwie, ich sehe mich noch in so einem Türeingang stehen, habe mich so aufgebaut, wie so Prediger halt da so stehen. Und dann ging es los. Maria war schon sehr, sehr alt. Und meine Schwester, nein, gar nicht, Quatsch, die war jung. Und ich, doch, die war alt. Und mein Vater ganz diplomatisch, ist nicht so wichtig, predige doch erst mal weiter. Aber das wollte ich dann nicht. Meine Predigt war dann erst mal zu Ende. Ich wollte das dann geklärt haben. Und er sagte dann, ja, Maria war eher jung, aber ist nicht so schlimm. Und wie es weitergeht, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, es war eine Demütigung für mich. Und ihr merkt es auch ein bisschen komisch. Also wir sind mit sehr viel Bibel erzogen worden. So, ja, also dass ich das in Erinnerung habe, dass ich das jetzt nicht weiß. Und wo liegt das dran? Und beim Lesen dieses Textes ist mir klar geworden, zu meiner Ehrenrettung, ich habe da zwei Frauen verwechselt. Ich habe da zwei Geburtsgeschichten verwechselt und die kann man auch verwechseln, weil da gibt es eine ganze Menge Parallelen zwischen diesen beiden Geschichten. Es wird jeweils von Gott eine Geburt angekündigt. Und in beiden Fällen sind die Umstände sehr wundersam. Menschlich eigentlich ist diese Geburt gar nicht richtig zu erklären. Und das Kind, das geboren wird, das hat in beiden Fällen eine ganz wichtige Funktion in der Heilsgeschichte. Unendlich wichtig. Du kannst die Geschichte des ersten Bundes nicht erzählen ohne dieses Kind, das da geboren werden soll. Und du kannst die Geschichte des zweiten Bundes nicht erzählen ohne den Zimmermannssohn Jesus von Nazareth. Diese Geburtsgeschichten sind zu Heilsgeschichten geworden. Ohne diese von Gott Gesegneten wäre sein Weg mit uns ganz anders verlaufen. Und wen sollte das wundern? Die beiden Teile der Bibel sind verwandt und aufeinander bezogen und haben große Parallelen. Und jetzt aber beim Lesen dieser Geschichte fiel mir auf, bevor das hier eine Ankündigung einer Geburt wird, ist das erstmal eine Gastfreundschaftsgeschichte. 7 Verse lang sagt Gott gar nichts, außer Essen anzunehmen, und das ist schon mehr als die Hälfte des ganzen Abschnitts. Und da erfahren wir nichts über Gott und über seine Verheißungen, und wir kriegen stattdessen einen Einblick in das orientalische Leben und wie man da seine Gäste behandelt. Erst gibt's Wasser für die Füße, angenehm bei der Hitze, und dann geht's natürlich auch nicht ohne ein bisschen List, damit der Gast nicht verschämt ablehnt. Da fragt man, kann ich vielleicht einen Happen Brot bringen, einen Schluck Wasser, kleiner Imbiss, weil ihr wollt ja noch weitergehen. In Wirklichkeit hat Abraham was ganz anderes vor. Er will seine Gäste nach allen Regeln der Gastfreundschaft verwöhnen. Als Orientale lässt er sich nicht lumpen. Hat er vielleicht doch so eine kleine Ahnung, dass das da nicht mit menschlichen Dingen zugeht, was da vor ihm diese Leute, die da vor ihm auftauchen. Jedenfalls, Abraham flitzt los zu seiner Frau, backt Brot, wir haben Gäste, und zu seinen Sklaven, mach ein Kalb kalt und nimm das Gute, ein ganz zartes, nur das Beste für die Gäste. Und Abraham ist Patriarch. Der hat viele Sklaven, der könnte mehrere Frauen haben und die machen, was der sagt. Diese Gäste sind ihm heilig. Er wirft sich zu Beginn vor ihnen nieder, eine Geste der Hochachtung, der Wertschätzung, der Demut. Und dann überlässt er den Kellnerdienst nicht jemand anderes, das macht er selbst. Er bedient. Abraham ist ein reicher Mann. Später heißt es in Kapitel 24, reich an Sklavinnen und Sklaven, reich an Gold und Silber, an Schafen und Rindern, an Kamelen und Eseln. So sollen wir uns das offenbar vorstellen. Der hat zu den einflussreichsten Menschen seiner Zeit gehört. Ein König verguckt sich in seine Frau. Das heißt, das geht ja auch nur, wenn du mit denen auf Augenhöhe bist. Auf Augenhöhe mit den Königen seiner Zeit. Aber sein Charakter, das sollen wir hier sehen, der hat darunter offenbar nicht gelitten. Höchstpersönlich tischt er auf, stellt sich ganz auf die Gäste ein und nimmt sich Zeit. Und vielleicht sagt jetzt jemand, naja, wenn der liebe Gott klingelt, dann mache ich das auch schon mal. Also da würden wir schon über unseren Schatten springen. Also wenn Gott vor unserer Tür steht und wir das wissen, da machen wir das alle mal. Aber die Geschichte ist, und wahrscheinlich sehr bewusst, anders erzählt. Uns Lesern ist vorweg gesagt, der Herr kam nach Mamre. Aber als Abraham erwähnt wird, da heißt es, Abraham hob den Blick und sah 3 Männer. Das heißt, da sieht er Leute, die sind unterwegs, müde Wanderer, die haben keinen Heiligenschein und da ist keine Himmelsstimme, die sie vorstellt. Und wenn da so ein ganz besonderer Glanz gewesen wäre, ich glaube, es hätte im Text gestanden. Nein, offenbar handelt Abraham so, wie er schon oft gehandelt hat. Das ist irgendwie typisch Abraham. Der hat einen Blick für die Leute vor seiner Tür. Und er sagt nicht, irgendwer anders wird sich schon kümmern. Und er schimpft nicht über die vielen Fremden, die hier in letzter Zeit immer wieder vorbeikommen. Und ich glaube, da müssen wir mal einen kleinen Moment doch mal verweilen, bevor wir zu dem adventlichen Teil kommen. Einfach weil der Text hier so ausführlich ist, so fast ausschweifend. Ja, wozu ist es wichtig, was da aufgetischt wird und wer genau das zubereitet und wer isst was und wann und überhaupt, warum bekommt ein Gott Essen? Da fängt es ja schon mal an. Und warum sind da drei? In der alten Kirche hat man gesagt, ist doch klar, drei Männer, drei Personen Gottes, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. So logisch. Aber hier im Text ist das viel behutsamer und vorsichtiger und schillernder geschildert. Ist jetzt nur einer von den dreien Gott? Oder sind das alle? Oder ist einer Gott und zwei Engel? Wer wollte das mit Gewissheit sagen? Es scheint darauf gar nicht anzukommen, sondern darauf, Abraham lädt ein und er macht seine Tür auf. Und wer drinnen ist, ist Gott. Und so kommt es zum Gespräch, zum Dialog. Abraham weiß am Morgen noch nicht, ob heute Gott kommen wird. Ich sollte heute mal ein bisschen freundlicher sein. Könnte sein, Gott kommt. Vielleicht hatte der total was anderes vor. Vielleicht saß der vor seinem Zelt und hat gerade ganz enorm wichtige Gedanken gedacht und wurde gestört. Egal. Abraham gewährt Gastfreundschaft. Er nimmt sich Zeit, er hört zu und so erfährt er etwas, was unglaublich wichtig ist für ihn und für seine Frau. Gastfreundschaft ist in der Bibel mit einer ganz besonderen Verheißung versehen. Wenn du gastfreundlich bist, da kannst du nie sicher sein, wen du da vor dir hast. Du denkst, du hast einfach nur einen netten Gast, aber womöglich kommt Gott selbst zu dir. Jesus sagt, vielleicht teilst du nur mit jemandem dein Brot, vielleicht besuchst du nur jemanden, vielleicht springst du nur mal über deinen Schatten, aber womöglich erfährst du auf diese Weise die Begegnung mit mir selbst. Im Hebräerbrief heißt es, Kapitel 13, Vers 12, dadurch haben schon einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt, also durch die Gastfreundschaft dadurch. Das Bild der Gastfreundschaft ist in der Bibel so zentral, dass man sagen könnte, Gastfreundschaft ist das Gegenteil von Sünde. Sünde bedeutet in sich selber verkrümmt sein, eben nicht seinen Blick erheben, wenn einer kommt, müde, hungrig und durstig. Gastfreundschaft heißt, den Nächsten sehen und entsprechend handeln und sich nicht verschließen. Und auch lernbereit sein, neugierig sein, offenherzig sein. Das ist ein schönes Wort, ne? Offenherzig. Und Beispiele dafür ziehen sich quer durch die Bibel. Da können wir ruhig mal in die Weihnachtsgeschichte denken, an den Wirt oder die ganzen Wirte da in Bethlehem, die sagen, nee, ist voll, ist oft in Krippenspielen so schön ausgeführt. Ne? Da kann man wirklich sich das mal so klar machen. Mensch, der hat eine Chance verpasst, der hätte einen Eintrag in die Geschichtsbücher gekriegt. Nee, schade, ja. Und nicht zufällig ist das Öffnen der Türen und der Häuser und der Herzen so ein wichtiges Motiv in dieser Jahreszeit. Auch da vor unserer Tür kann man ruhig mal, bevor man in die Kirche geht, ein bisschen innehalten. So ein großer Adventskalender, lauter Türen. Warum machen wir das? Weil das so eine Metapher ist. Türen öffnen und das Überraschende dahinter entdecken und entdecken, wie Gott mir entgegenkommt auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. In der Offenbarung heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ihr habt schon gesehen, ne? Das ist das schon alles vorbereitet, das Abendmahl. Ein großes biblisches Versprechen. Und das hat seinen Ausgangspunkt hier in unserem Text. Genau so hat Abraham das erlebt. Zum zweiten Teil, wenn Gott bei uns einkehrt, dann ist das nicht nur in diesem Text so, sondern wenn Gott zu uns kommt, auf irgendwie eine Art und Weise, dann trifft er bei uns auf eine Vorgeschichte. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht und die spielen eine Rolle. Unsere guten Erfahrungen, das Schöne, aber auch die Enttäuschung, die Trauer, die Illusionen, die uns im Laufe des Lebens schon so genommen wurden. Und bei Abraham und Sarah ist das so, vor vielen, vielen Jahren hatte Gott gesagt, ich will aus dir, Abraham, ein großes Volk machen. An dir und deinen Nachkommen wird sich mein Heil zeigen. Ich zeige dir meinen Segen. Du wirst ein großes Volk werden. Nur ein großes Volk, das fängt ja irgendwie mal klein an. Wenigstens mit einem, da wären wir ja schon mal dankbar für den Beginn. Müssen ja nicht gleich viele sein. Einer reicht mir schon. Aber darauf wartet Abraham ein Leben lang. Es kommt nichts. Jahr um Jahr vergeht und die biologische Uhr tickt unaufhörlich. Abraham hatte sich mutig aufgemacht. Er hatte seine Sippe verlassen. Ein Nomade, schutzlos, der so mutig ist, seine Familie hinter sich zu lassen. Alles dran gesetzt, um einfach dem Wort Gottes auf der Spur zu bleiben. Irgendwann hatte Gott nochmal zu ihm geredet. Abraham, guck dir mal die Sterne an unter dem Himmel. Eine Menge Sterne, ne? So viele Nachkommen will ich dir schenken. Aber wieder nichts passiert. Viele Jahre. Abraham und Sarah wurden älter und die alte Zusage ist vermutlich irgendwann ein bisschen verblasst. Ich kann mir vorstellen, ab und zu beim Lagerfeuer hat Abraham mal gesagt, wisst ihr eigentlich, warum ich aufgebrochen bin aus meiner Heimatstadt? Alle denken, ja, Abraham, das wissen wir. Aber das hat damit zu tun, Gott hatte zu mir geredet. Und ich wollte ihm hinterhergehen. Und vielleicht wechselt er dann doch das Thema, weil er merkt, das ist so der tiefe Schmerz seines Lebens. Und ich stelle mir vor, Sarah hat das gemerkt, wie das Abraham beschäftigt. Und sie hat irgendwann gesagt, nimm dir meine Magd, zeuge mit ihr ein Kind. Du sollst wenigstens ein Kind haben, du sollst nicht kinderlos sterben. Ismael wurde geboren, Sohn von Abraham und der Sklavin Hagar. Und nun, jetzt das. Unser Text redet Klartext. Es ging ja Sarah nicht mehr so, wie es gebärfähigen Frauen ergeht. Die Biologie hatte eine deutliche Sprache gesprochen und damit war die Sache klar. Man sollte sich jetzt irgendwann dann aber auch mit der Realität abfinden. Auch Abraham ist ein alter Mann geworden, hält der Text fest, offenbar so alt, dass Sarah kichern muss. Die Vorstellung, zwischen uns läuft noch was oder gar der Gedanke, ich könnte von ihm schwanger werden, Sarah muss lachen. Das ist ja bis heute so geblieben. Erste Stunde Sexualkundeunterricht. Also wir haben total gekichert. Und ich glaube, das ist auch immer noch so geblieben. Viele Witze kreisen um das Thema und das hat ja seinen Grund. Und keine Sorge, ich erzähle jetzt keinen. Aber Sarah findet die Vorstellung echt köstlich. Ich bin regelrecht verwelkt. Und da sollte ich jetzt noch an Liebeslust denken, das steht wirklich so da, Liebeslust, und sie kichert in sich hinein. Aber Gott hat das offenbar nicht als Witz gemeint. Das ist ihm ernst mit seinem Versprechen. Abraham und Sarah, ihr beide sollt ein Kind bekommen. Ob Abraham auch lachen musste, wissen wir nicht. Ich meine, er stand ja direkt da vor denen, die mit ihm gesprochen hatten. Vielleicht hätte er hinterm Zelteingang auch gekichert, wissen wir nicht. Aber es ist überhaupt nicht alltäglich, was da versprochen wird. Das kann kaum klappen. Ist nicht so, dass wir es in den letzten Jahrzehnten nicht probiert hätten. Liebe Gemeinde, und jetzt mal habe ich mir so überlegt, was wäre passiert, wenn Gott gesagt hätte, morgen steht vor deiner Tür ein Körbchen mit einem Kind. Oder ich habe da jemanden mitgebracht, den sollst du jetzt adoptieren. Oder in einem Jahr bringe ich dir ein Baby vorbei. Wäre doch auch gegangen. Warum dieser Umweg, wo man ja wirklich einfach nur lachen muss? Sarah, dein verwelkter Körper ist Gott gerade recht. Abraham, deine Manneskraft sollst du einsetzen. Abraham und Sarah, doch, aus eurer Liebe zueinander soll etwas entstehen. Abraham und Sarah, ich will meine Zusagen an euch umsetzen. Die gelten noch. Aber ich brauche euch dafür. Seid ihr bereit? Und ich glaube, wir stoßen hier auf das biblische Thema überhaupt. So funktioniert das Verhältnis zwischen Gott und uns, von damals bis heute. Gott verspricht etwas und wir sollen darauf vertrauen. Er gibt uns sein Wort und wir können und sollen uns daran klammern. Das ist Glaube. Wir sollen Beteiligte sein, mittendrin statt nur dabei. Und es wird immer eine Spannung bleiben. Aber wo sehe ich das denn, was du versprichst? Wo ist denn deine Herrschaft? Wo zeigt sich denn der Himmel auf dieser Erde? Woher weiß ich, dass das nicht alles Einbildung ist? Und wir werden von diesen Gedanken nicht frei und brauchen wir auch gar nicht. Es ist eine Spannung. Es bleibt immer eine Spannung, die Zusage Gottes an uns. Aber wenn das ist, anders ist als das, was uns versprochen wurde, dann ist das kein Fehler. So funktioniert Glaube. Glaube ist immer etwas, sich an etwas klammern, was höher ist als die Realität. So viele Jahre warten und jetzt so eine Ankündigung. Jetzt ist es aber zu spät. Du hast gelacht. Nein, ich habe nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Und es ist ja auch lustig. Es ist grotesk lustig. Aber Gott lässt sich nicht aufhalten. Er tut, was er sich vorgenommen hat. Aber er tut es eben nicht ohne Abraham und Sarah. Er tut es nicht ohne ihren Leib. Er tut es nicht ohne ihre Gastfreundschaft und nicht ohne ihre Bereitschaft, dabei zu sein. An Weihnachten sagen wir das manchmal, Maria ist das Gefäß, durch das Gott sein Wunder tut. Und ich finde, das ist ein gutes Bild. Sarah ist auch so ein Gefäß, ein kicherndes Gefäß zunächst, aber dann ein staunendes Gefäß. Wir haben echt gut lachen. Und ich möchte auch so ein kichernd, staunendes Gefäß sein. Amen.